aus dem, was gesagt worden ist. Ich hatte gestern ein Bild als Beispiel genommen, das bitte ich dich noch einmal kurz einzuspielen. Da sitzen also ein Mann und eine Frau beim Essen sich gegenüber und er sagt, da ist etwas Grünes in der Suppe. Kann man ja sagen, das ist so ein ganz einfacher Satz, aber ist das so ein einfacher Satz? Was meint er denn mit diesem Satz? Stellt er einfach nur sachlich fest, ja, da ist etwas Grünes in der Suppe? Oder sagt er vielleicht damit, du weißt doch, dass ich nichts Grünes mag in meiner Suppe. Warum kochst du nicht das, was ich mag? Wäre auch eine Möglichkeit. Und dann ist sie da. Wie versteht sie das? Was hört sie heraus aus dem, was er sagt? Es gibt so viele Möglichkeiten, wir haben da gestern ausführlich drüber nachgedacht, einen Satz zu sagen. Es kommt auf die Betonung an, wie man ihn sagt. Und es gibt so viele Möglichkeiten, auch einen Satz zu verstehen und auch misszuverstehen. Was hat der andere wirklich gemeint? Das ist gar nicht so leicht. Ich habe euch ja vor einigen Wochen mal dieses Bild, diese Bildgeschichte von Sokrates auch erzählt mit den drei Sieben. Der sagt ja, man soll drei Siebe anwenden bei allem, was man sagt vorher. Ist das, was ich sagen möchte, die Wahrheit? Ist das, was ich sage, gütig? Und ist das, was ich sage, notwendig? Und wenn das, was wir sagen wollen, weder wahr ist, noch gütig ist, noch notwendig oder eins von den drei nur nicht ist, dann sollte man sich wirklich überlegen, ob man das so sagt. Du kannst das Bild wieder wegnehmen. Wenn wir in die Medien gucken, dann merken wir immer wieder, dass es voll von Halbwahrheiten, von Vermutungen, von Unterstellungen ist. Werden diese drei Siebe in den Medien angewandt? Sicherlich nicht. Ist das immer wahr, was da gesagt wird über andere, was wir lesen? Ist das nicht oft die Meinung, die jemand über einen anderen hat? Und was ist denn überhaupt die Wahrheit? Nehmt doch mal das Beispiel, da geschieht ein Verkehrsunfall und es gibt drei Zeugen, die das sehen, aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Jeder wird die Geschichte etwas anders erzählen. Was ist nun die Wahrheit? Hat Person A besser zugeguckt als Person B oder liegt die Wahrheit irgendwo zwischendrin? Wer sich mit Menschen und menschlicher Kommunikation beschäftigt, was ich nun seit einiger Zeit tue, der merkt, dass wir ganz schnell selber eine bestimmte Brille aufsetzen und den anderen und unsere Umgebung durch diese Brille auch betrachten. Aber dabei ist es doch so, dass Menschen und auch menschliche Geschichten sehr vielseitig und vielschichtig sind. Die ganze Wahrheit können wir gar nicht kennen. Manchmal ist das geheime Motiv, etwas Schlechtes über einen anderen zu sagen, der Wunsch, selber besser dazustehen oder sich selbst interessant zu machen. Das, was wir sagen, sollte wahr sein, sollte gütig sein und sollte notwendig sein. So sagt Sokrates. Aber was sagt eigentlich die Bibel zu diesem Thema? Das habe ich mich gefragt, auch für diese Predigt jetzt. Und ich habe zwei ganz kurze Texte ausgewählt, über die ich gerne etwas sagen möchte. Der erste ist im Matthäusevangelium, Matthäus 5, Vers 37. Da sagt Jesus, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, ist vom Übel. Noch drastischer übersetzt es die gute Nachricht, die sagt, sagt ganz einfach ja oder nein, jedes weitere Wort ist vom Teufel. Boah, harte Aussage. Aber was will Jesus eigentlich damit sagen? Dieser Vers steht in der Bergpredigt und er steht im Zusammenhang mit dem Schwören. Jesus sagt, ihr sollt nicht schwören, nicht auf den Himmel, nicht auf die Welt, nicht auf Jerusalem und nicht einmal auf euren eigenen Kopf. Wer schwört, der meint, er könne seinem Wort ein besonderes Gewicht damit geben. Er beruft sich sozusagen auf eine höhere Instanz. Aber verändert sich etwas durch ein Schwören? Bleibt ein Wort nicht immer ein Wort, egal ob es geschworen ist oder nicht? Und wir wissen alle, dass fast nirgendwo so viel gelogen wird wie in den Gerichtssälen, wo oft geschworen wird. Und das trotz manchmal eidesstattlicher Erklärungen, auch die stimmen nicht immer. Die Aufforderung von Jesus heißt, nicht viel drum herum reden, wenn es auch mit kurzen, klaren und einfachen Worten geht. Nicht viel drum herum reden. Es gibt eine deutsche Redewendung, in der heißt es, in der Kürze liegt die Würze. Eine amerikanische Forschungsgruppe, die sich mit der menschlichen Kommunikation beschäftigt hat, die hat herausgefunden, dass Menschen am Tag im Durchschnitt 200 Mal lügen. 200 Mal. Diese Zahl erscheint einem vielleicht etwas hoch und etwas vielleicht auch willkürlich, aber was ist damit gemeint? Was haben die damit gemeint mit diesem Wort Lügen? Nun, also erstmal zur Beruhigung, niemand wird bewusst an einem Tag 200 Mal die Unwahrheit sagen. Also in dem Wissen, ich sage jetzt die Unwahrheit, sage ich euch jetzt Folgendes. Nein, darum geht es nicht. Lügen, das heißt in diesem Zusammenhang auch zum Beispiel beim Erzählen einer Geschichte, eines Erlebnisses, sich selber so ein kleines bisschen besser darzustellen oder ein kleines bisschen zu übertreiben oder zu untertreiben. Lügen, das heißt auch vielleicht eine bestimmte Information wegzulassen. Also all das fällt in diesen Bereich des Lügens, der hier erforscht worden ist. Dieses Lügen, das geschieht natürlich weitgehend unbewusst. Aber es geschieht eben bei jedem und bei jeder. Wir können sozusagen gar nicht anders. Das, was wir sagen, das ist gefärbt und manchmal auch verfärbt durch uns, durch unsere Persönlichkeit, durch unsere Sicht, durch unsere Wünsche und unsere Bedürfnisse, aber manchmal auch durch unsere Ängste oder Vorbehalte. Wir selber merken das manchmal gar nicht und manchmal fällt es dann anderen auf. Dann kennt man so jemanden, dann heißt es, das ist jemand, der hat so einen Hang zur Übertreibung immer. Der macht immer alles so ein bisschen größer als es ist. Oder zur Untertreibung. Oder es ist einer, der sieht immer alles nur positiv. Oder einer, der sieht immer alles nur negativ. Das zeigt schon an, dass jemand eine bestimmte Sicht auf die Dinge hat und diese Sicht prägt eben auch. Die menschliche Sprache ist nicht eindeutig und wir nutzen sie oft zu unseren Gunsten. Man könnte also sagen, die Lügen, die liegen eigentlich in der menschlichen Natur und je mehr gesprochen wird, desto mehr wird auch gelogen, im Sinne von etwas verzerrt wiedergeben. Übrigens steht das auch schon in der Bibel. Das ist nicht nur eine Erkenntnis in der Kommunikation. In den Sprüchen, Sprüche 10, Vers 19, heißt es, wo viele Worte sind, da ist viel Schuld. Wo viele Worte sind, da ist viel Schuld. Der Weise zähmt seine Zunge. Tja, wie gehen wir jetzt mit dieser Erkenntnis um? Könnte natürlich sagen, wir gehen damit ganz mathematisch um. Dann machen wir das so. Also man hat, wenn sagen wir mal ein Durchschnittsmensch am Tag 10.000 Worte spricht, dann fällt darunter eben ein bestimmter Anteil unter die Rubrik Lüge, Übertreibung, Unterstellung, Weglassungen. Wenn der gleiche Mensch nun an dem Tag weniger reden würde, also nur statt 10.000 Worte nur 7.000 Worte, würde er ja auch weniger lügen. Schlussfolgerung, wir sündigen weniger, wenn wir weniger reden. Ja, das Ganze hat natürlich seine Grenzen, denn die Idealvorstellung wäre dann, dass man gar nicht mehr redet, dann würde man auch gar nichts mehr falsch sagen. Nur, ist es das wirklich? Denn wo würde dann all das positive Reden bleiben? Und wir haben gestern in unserem Forum auch so eine Übung gemacht, wo wir uns zweit gegenübergesetzt haben und jeder dem anderen eine Geschichte aus seinem Alltag erzählt hat und der andere zugehört hat. Und viele haben das als sehr, sehr wohltuend erlebt, dass man etwas erzählen konnte und da war ein anderer, der zuhört. Das würde alles wegfallen, wenn wir nicht mehr miteinander reden. Nein, wir Menschen sind auf Kommunikation angelegt. Könnten natürlich auch manche Männer sagen, Männer reden im Durchschnitt weniger als Frauen, das hat man auch wissenschaftlich festgestellt, könnten auch Männer sagen, siehst du Schatz, ich sage nicht so viel, also lüge ich auch nicht so viel. Wir spüren, das wäre ein Holzweg. Zumal bei Licht betrachtet ja auch das Nichtreden oder das Verschweigen von Dingen auch zur Unwahrheit gehört. Wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, eure Rede sei ja, ja, nein, nein, alles andere ist vom Übel, dann fordert er uns auf, in unseren Worten darauf zu achten, beim Wesentlichen zu bleiben. Nicht um den heißen Brei herumzureden, klar und deutlich zu reden. Eine Frage, die mit Ja oder mit Nein beantwortet werden kann, die muss nicht von vorne bis hinten um alle Eventualitäten und Möglichkeiten durchleuchtet werden. Ja, vielleicht, es könnte sein, im Großen und Ganzen, wir haben oftmals solche Füllwörter dann auch, irgendwie, aber auch irgendwie nicht und so weiter und so weiter. Ihr kennt das alles. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Stellt euch ruhig einmal selbst die Frage, wie ist das mit eurem Reden? Schmückt ihr oft aus, um euch besser darzustellen? Braucht ihr manchmal zu viele Worte, um zum Wesentlichen zu kommen? Redet ihr gerne um den heißen Brei herum? Vielleicht manchmal auch, um sich selber oder anderen nicht weh zu tun, das kann auch eine Motivation sein. Oder wie ist das mit Informationen, die uns jemand anders gibt? Da kommt einer zu uns und vertraut uns etwas an. Müssen wir das an andere Personen weitergeben, weil wir uns vielleicht dadurch interessant machen wollen? Es ist ein Irrtum zu glauben, viele Worte und noch mehr Meinung machen eine Sache besser. Das Gegenteil ist oft der Fall. In der Kürze liegt die Würze. Aber das ist natürlich noch nicht alles, was wir aus dem Evangelium zu diesem Thema lernen können. Ich bin auf einen weiteren Vers gestoßen und der steht im Kolosserbrief. Kolosser 4, Vers 6. Kolosser 4, Vers 6, da heißt es, eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, was ihr jedem antworten sollt. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, was ihr jedem antworten sollt. Fangen wir mal mit der ersten Satzhälfte an. Eure Rede sei allezeit freundlich. Freundlichkeit gewinnt, ohne Frage. Also ich gebe zu, ich bin am liebsten mit Menschen zusammen, die freundlich reden, das tut mir einfach gut. Da taue ich auf, das hebt meine Stimmung und ich glaube, da bin ich nicht ganz alleine. Menschen, die ständig von ihren Problemen sprechen, die ständig nur wehklagen, die ständig vielleicht auch nur negativ reden über andere oder über Probleme, die immer nur vergrämt und traurig wirken, sind in der Regel nicht die Gesprächspartner, die wir uns als erstes aussuchen. Freundlichkeit gewinnt, eure Rede sei freundlich. Aber was ist denn mit Freundlichkeit eigentlich gemeint? Freundlichkeit bedeutet nicht Schleimerei. Es ist nicht gemeint, dass wir immer nur lieb und nett reden sollen. Oder dass wir zu dem, was der andere sagt, immer nur Ja und Amen sagen. Im Wort Freundlichkeit steckt das Wort Freund mit drin. Und ein Freund, das ist keiner, der mir nun ständig nur Honig um den Bart schmiert. Ein Freund, das ist auch einer, der mal klar und deutlich sagen kann, was nicht in Ordnung war. Aber ein Freund bleibt immer ein Freund. Das heißt, die Beziehungsebene, die bleibt immer bestehen, auch wenn es mal Ärger und mal Meinungsverschiedenheiten gibt. Ein Freund will mir nichts Böses, er will mir Gutes, auch wenn er mal etwas Kritisches sagt. Also, alle Zeit freundlich reden heißt, mit allen Menschen so reden, als seien sie meine Freunde. Mit allen Menschen so reden, als seien sie meine Freunde. Kann man das eigentlich? Kann man das, auch wenn man den anderen vielleicht eher als Feind, auf jeden Fall gar nicht als Freund empfindet? Ich lade euch ein, es auszuprobieren. Es ist so, als würde man bei dem, was man sagt, so einen Filter aufsetzen. Und der Filter heißt, würde ich das meinem Freund genauso sagen, wie ich das diesem Menschen jetzt sage? Ihr werdet merken, da verändert sich schon etwas. Interessant ist noch, was im griechischen Urtext an dieser Stelle steht. Da heißt es nämlich wörtlich, eure Rede sei allezeit Gnade. Eure Rede sei allezeit Gnade. Das heißt, wenn wir miteinander reden, dann sollen wir gnädig miteinander reden. Das, was wir sagen und wie wir es sagen, soll die Gnade widerspiegeln, die wir von Gott durch Jesus Christus bekommen haben. Gnädig reden, das heißt, ich gestehe dem anderen auch zu, dass er ein Mensch ist, ein Mensch mit Fehlern, mit Ecken und Kanten, ein Mensch, der auf Vergebung angewiesen ist, genauso wie ich auf Vergebung angewiesen bin. Vielleicht würde das unseren Medien auch mal helfen, gnädig zu sprechen über Menschen und auch über Fußballer. Strahlen unsere Worte die Gnade Gottes aus? Fühlt sich ein anderer angenommen und wertgeschätzt, wenn wir mit ihm reden? Oder hat unser Gegenüber ständig das Gefühl, ihm sitzt da ein Besserwisser gegenüber? Begegnen wir einander als Richter oder als Anwälte? Ein dritter und letzter Gedanke bei der Suche nach biblischen Hilfen für die Kommunikation steht in der zweiten Hälfte dieses Verses aus dem Kolosserbrief. Eure Rede sei mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, was ihr jedem antworten könnt. Klare Worte helfen weiter. Worte, die mit Salz gewürzt sind. Was ist mit diesem Bild gemeint? Zunächst dachte ich, Würze, das bedeutet, unsere Worte sollen immer eine gewisse Schärfe haben. Aber das stimmt nicht, denn dann müsste es heißen, eure Worte sollen mit Pfeffer gewürzt sein. Denn Pfeffer macht scharf. Hier ist also nicht Schärfe gemeint, Salz hat eine andere Funktion. Salz gibt einem faden Essen erst den richtigen Geschmack, die nötige Würze. Und Salz ist, wie wir wissen, lebensnotwendig. Salz als lebenswichtige Würze. Mit Salz gewürztes Reden, das kann also heißen, wenn wir miteinander reden, dann fragen wir danach, was dient dem Leben? Was hilft dem anderen weiter? Wir ringen um Worte, die wichtig sind, die den anderen in seinem Leben aufbauen und ihm weiterhelfen. Und manchmal, das werden wir auch merken, finden wir diese Worte nicht. Und dann ist es gut, auch mal nichts zu sagen, auch mal zu schweigen. Ein hilfreiches Schweigen oder ein stilles Gebet kann manchmal viel besser sein als viele Worte. Aber manchmal werden uns vielleicht auch richtige Worte geschenkt vom Geist Gottes, mit Salz gewürzte Worte. Das sind klare, helle, deutliche Worte, Worte gefüllt von der Liebe und der Wahrheit Gottes, wie sie uns in Jesus Christus begegnet ist. Ihr Lieben, die Menschen in unserem Umfeld sehnen sich nach hilfreichen Worten. Sie sehnen sich auch nach klaren Worten, die nicht um den heißen Brei herumreden. Sie sehnen sich nach Worten, die Worte eines Freundes sind. Menschen sehnen sich nach Worten, die Gnade und Vergebung ausstrahlen. Sprechen wir solche Worte? Oder machen wir mit bei dem vielen Klatsch- und Tratschgerede um uns herum? Empfinden andere Menschen unsere Worte als hilfreich oder eher als verstörend und verletzend? Die Sprache der Liebe, von der hier die Rede ist, ist eine Sprache, die wir erlernen müssen, die wir vielleicht unser ganzes Leben lang erlernen müssen. Das ist so wie mit einer Fremdsprache. Eine Fremdsprache saugt man in der Regel nicht mit der Muttermilch auf. Ich lerne seit der 5. Schulklasse Englisch und am Anfang brauchte ich häufiger Nachhilfe dabei. Später hatte ich das Gefühl, ich kann das schon ganz gut, aber als ich vor einiger Zeit mal mit einem Freund aus England in Schottland unterwegs war, da merkte ich eigentlich immer wieder auch durch die Korrekturen meines Freundes, dass ich die Sprache noch nicht beherrsche, dass ich noch vieles dazulernen muss. Ich glaube, so ist es auch mit der Sprache der Liebe. Wahrheit und Klarheit mit der Sprache Jesu. Wir machen immer wieder Fehler. Keiner von uns ist da fehlerfrei. Aber es ist wichtig für uns selber und auch für unsere Mitmenschen, dass wir auf dem Weg bleiben, dass wir dranbleiben. Ich möchte einer sein, der diese Sprache Jesu lernt. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann sagt jetzt ein Amen.